Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts The Walk of Brand, Marke macht Umsatz. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, das ist der liebe Stefan Frigger. Stefan Frigger ist Ökonom, Stefan Frigger ist Nachhaltigkeitsexperte, er ist Inhaber und Geschäftsführer des Beratungsinstituts Rat und Rede. Aber Stefan Frigger hat noch eine ganze Menge mehr gemacht in seinen knapp letzten 40 Jahren. Oder wie alt bist du jetzt?
Ja, 40 Jahre Berufserfahrung sollte hinkommen, genau.
Und genau, da wird er sich gerne nochmal selber ein bisschen vorstellen. Heute geht es ja um das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Branding. Vor allem, wie wichtig ist Nachhaltigkeit für ein professionelles Branding heutzutage? Und ja, im Wandel dieser Gesellschaft, die ja immer mehr Wert legt auf Nachhaltigkeit und den Umgang oder den ressourcenschonenden Umgang, ist es umso wichtiger, dass wir heute dieses Thema natürlich auch mit auffassen und ein bisschen darüber sprechen. Stefan, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Stell dich doch mal noch ein bisschen vor.
Sehr gerne. Also, du hast das Wichtigste schon gesagt. Das Wichtigste ist ja, was man heute macht. Es ist richtig, ich habe mal Wirtschaft studiert, ich bin Diplom-Volkswirt, habe hier an der Uni Köln studiert und ist auch schon sehr, sehr lange her und man kommt nicht automatisch zum Thema Nachhaltigkeit, das ist etwas, was wächst.
Okay.
Das wächst natürlich dadurch, dass man in der Wirtschaft auch tätig ist und das habe ich dann in sehr unterschiedlichen Positionen und Funktionen und unterschiedlichen Themen gemacht und war relativ schnell auch auf der Erkenntnis, dass ich lieber berate, als eine Karriere in einer großen Organisation zu tun.
Okay.
Und da vor einigen Jahren ist dann eine Erkenntnis gewachsen, nämlich die Erkenntnis, dass wir etwas tun müssen, dass wir versuchen müssen, Wirtschaft und Gesellschaft zu transformieren, damit wir noch ein bisschen was von diesem Planeten haben, auf dem wir leben.
Nicht nur wir, sondern auch noch die Generation.
Das ist das eigentlich Entscheidende. Ich denke, zu dem Thema kommen wir aber noch.
Absolut. Stefan, Nachhaltigkeit an sich, das ist natürlich ein Begriff, der heutzutage in jedem Munde liegt.
Naja.
Die Frage ist ja nur, was ist Nachhaltigkeit denn generell oder was verstehst du?
Also auf diese Frage sage ich immer ganz gerne, Nachhaltigkeit ist vor allen Dingen erstmal eine semantische Schwierigkeit.
Das musst du ein bisschen genauer erklären.
Der Begriff
semantische Schwierigkeit.
Das heißt, wir haben ja natürlich tatsächlich, was du angedeutet hast, wir haben tatsächlich eine Verwendung dieses Begriffes in sehr unterschiedlichen Aspekten und sehr unterschiedlichen Zusammenhängen und auch eben von sehr, sehr unterschiedlichen Interessen. Und daher kommt es zu einer, ich will nicht sagen babylonischen, aber doch sehr großen Sprachverwirrung, die man auch nicht auflösen kann.
Okay.
Man kann sie nur auflösen, indem man so ein bisschen weiß darüber, wo kommt das denn her? Mhm. Das ist ein Begriff offensichtlich aus der deutschen Sprache, im Englischen ist mit Sustainability das etwas einfacher zu beschreiben, weil es etwas umfassender ist, als das deutsche Nachhaltigkeit ursprünglich war. Ja. Wir haben eine sehr interessante Ideengeschichte, was Nachhaltigkeit angeht, in Deutschland.
Ja.
Denn schon im 18. Jahrhundert taucht das erstmalig auf, und zwar in der Forstwirtschaft.
Okay.
Es war auch, um es ganz kurz zu machen, so zusammenzufassen,
absolut, weil das Verständnis hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren.
Völlig verändert. Und es wurde eben eine nachhaltige Nutzung von nachwachsenden Ressourcen, in diesem Falle Holz, gefordert, aber mit einem Ziel. Nämlich mit dem Ziel, immer genug Holz zu haben, um den Bergbau durchführen zu können. Und dann nicht einmal eines Tages dazustehen und zu sagen, jetzt haben wir kein Holz mehr, wir müssen den Bergbau einschränken. Okay. Also es war immer schon ein ökonomisches Interesse, was dahinter steckt. Es war also nicht etwas, was ein ursprünglich grünes oder ein rein ökologisches Interesse war. Und wenn man mal weiß, dass eine große Seefahrernation wie Portugal in den Geschichtsbüchern auf einmal verschwindet. Warum? Weil sie es eben nicht nachhaltig betrieben haben und keine Schiffe mehr bauen konnten. Okay. Ja, also es sind oft so Zusammenhänge, die total spannend sind. Und so ist es mir auch passiert. Ich bin mit diesem Thema in Verbindung gekommen, habe mal ein bisschen recherchiert und man kommt ganz schnell auf total spannende Geschichten. Mhm. Und was ist daraus geworden heute? Weil mit dem deutschen Begriff Nachhaltigkeit natürlich sehr viel verbunden wird. Es wird damit Politik verbunden, es wird damit ein Handeln von einzelnen Menschen, Organisationen und Unternehmen natürlich auch verbunden, worüber wir sicherlich noch sprechen werden. Für mich ist es so, wenn ich gefragt werde, eigentlich, was ist Nachhaltigkeit, dann sage ich, Nachhaltigkeit ist dreierlei. Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das habe ich gerade versucht zu beschreiben.
Ja.
Ich sage manchmal scherzhaft, weil es nicht ganz stimmt, aber so ungefähr geht es in die Richtung, das ist nachhaltig, ist das Gegenteil von nachlässig. Und also der Umgang mit Dingen, mit Menschen, mit Ressourcen, aber auch, wenn man sich weiterdenkt, um viel, viel mehr. Das ist also ein Konzept. Als zweites ist es eine Handlungsanweisung. Diese Handlungsanweisung ist beschrieben worden von der UN als Stichwort der Generationengerechtigkeit, dass gesagt wird, befriedige deine Bedürfnisse heute, gar kein Problem, ja, aber tu es so, dass die kommende Generation
das auch genauso machen
kann. Nein, die gleichen Entscheidungen darüber treffen kann. Ja, also die gleiche Entscheidung, die Entscheidungsfreiheit hat, auch noch so zu konsumieren. Und das wird ja häufig als Generationengerechtigkeit beschrieben. Und dann ist man ganz schnell bei sehr aktuellen Dingen wie letzte Generation und so weiter. Also das ist etwas, wo Enkelgerechtigkeit gefordert wird und so weiter.
Absolut. Ich sag mal, was da heutzutage aktuell passiert, auch in den Medien, ja, dieses Interesse auf den Medien, also der Begriff Nachhaltigkeit ist ja extrem. Also es gab so viel Aufmerksamkeit, gab es glaube ich noch nie.
Ja, leider aber auch sehr viel, was falsch konnotiert wird, auch negativ konnotiert wird, was gar nicht stimmt. Okay. Wo man auch mal ein bisschen nachforschen muss, ein bisschen nachdenken muss. Und weil eben da auch viele Dinge passieren so. Und das Dritte ist eben auch eine Forderung, etwas zu tun. Das heißt, man kann eigentlich mit dem Thema, glaube ich ganz fest, man kann sich mit diesem Thema intensiv nicht beschäftigen, okay, ohne auch einen eigenen Handlungsimpetus zu entwickeln, darüber zu berichten, darüber zu arbeiten, darüber zu kommunizieren. Ich trage hier die 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung der UN am Revers, und es ist sehr, sehr spannend, worauf man angesprochen wird, was Menschen glauben, was es ist. Und so, das sind eigentlich die drei Dinge, und das immer bezogen auf drei gleichzeitig immer auszubalancierende Kategorien. Es ist immer das Ökologische, es ist immer die Wirtschaft und es ist aber auch immer auch das Soziale, weil alles, was wir als Auslöser oder als Grund überhaupt haben, dass wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen, nämlich die Bedrohung der Lebensgrundlagen, er hat ja im Grunde alle drei Aspekte immer gleichzeitig. Auch das Soziale, denn die sozialen Folgen sind ja jetzt schon fürchterlich. Nicht nur Klimawandel sieht jeder, aber es sind noch ein paar andere Aspekte, die auch eine Rolle spielen. Okay. Plastik im Wasser und so weiter, tausend Sachen, die da eine Rolle spielen.
Ich glaube, jeder Teil, den man dazu beiträgt, ist ein Teil, der gut ist. Ne? Also
ein ganz wichtiger Gedanke. Ein ganz wichtiger Gedanke, weil das ist auch etwas, wenn ich immer sage, man muss ja auch etwas tun. Leider haben viele Menschen vor allen Dingen so aus dieser eurozentristischen Sichtweise, haben eher das Gefühl, reguliert zu werden oder auch moralisch unter Druck gesetzt zu werden, jetzt sich völlig kasteien zu müssen. Aber deswegen ist ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum, nur Verzicht zu üben oder nur jetzt darauf zu achten, dass man Ressourcen schont. Es gibt auch einen Genug. Also das gibt es, was jeder für sich auch persönlich definieren muss, was ja auch ganz wichtig ist, jetzt auch für Unternehmen, die nicht unter die Regulatorik fallen, aber trotzdem nachhaltig sich positionieren wollen, zu sagen, es gibt doch einen Genug. Und das Genug legt man selber fest.
Ganz klar. Ja, du hast gerade die Unternehmen angesprochen. Ja. Wir reden ja vor allem auch mit Unternehmen. Unsere Zuhörer sind viele Unternehmer.
Natürlich.
Und Führungskräfte von Unternehmen. Warum ist es so wichtig, gerade in der Geschäftswelt, also gerade für Unternehmen heutzutage, sich damit auseinanderzusetzen?
Ja, also man hat bei der Diskussion über Nachhaltigkeitsziele unterscheidet man immer zwischen Inside Out und Outside In.
Ja.
Diese Perspektive, die dann als Wesentlichkeit beschrieben wird. Man hat hier auch wieder beides. Also es gibt Gründe von beiden Seiten her. Also ein Grund, was von außen auf Unternehmen wirkt und auf die Entscheider in Unternehmen wirkt, ist natürlich erstens die Regulatorik. Mhm. Wir haben eine massive Regulatorik, die auch noch kommen wird, die vor allen Dingen in Europa sehr stark ist, eine sehr stark europäische Regulatorik, die im Zusammenhang mit Stichwort Green Deal von der Kommission von der Leyen ja gestartet worden ist. Mit dem Ziel hat eben 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt zu werden. Mhm. So, und klar ist ein Riesenwort drin, Klimaneutralität. Das ist ein hehres Ziel, ein unfassbar hehres Ziel. Das bedeutet eine Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, wo noch gar nicht, glaube ich, den meisten klar ist, dass wir uns auf der Hälfte des Weges schon befinden. was das am Ende sein wird und was das alles bewirken wird.
Das wissen wir noch gar nicht. Oder?
Die Wahrnehmung in der Bevölkerung steigt aber.
Okay.
Das hatten wir. Wir hatten am Anfang, so in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, also in den 1970er Jahren, hatten wir eine Diskussion über die Thematiken, über die wir sprechen, also die Grenzen des Wachstums und die Grenzen der Ressourcen, die da sind. Die wurden von Wissenschaftlern, vor allen Dingen Naturwissenschaftlern, geführt. Und das war dementsprechend auch aufbereitet. Das hat eigentlich im Grunde keinen interessiert. So, oder zu wenig Menschen interessiert, dass dann eine große Wahrnehmung kam. Und dann haben es die Politiker entdeckt und haben gesagt, da müssen wir was tun. Und die haben es dann nach oben eskaliert, natürlich Gott sei Dank, zur UNO, zur UN. Und die UN hat dann gesagt, ja, das war Ende 70er Jahre, wir müssen da auch sofort etwas tun. Und was hat man dann sofort getan? Ein Arbeitskreis im Grunde.
Okay.
So, eine Kommission. So, und das Ganze. Und dann die Ergebnisse dieser Kommission, die sind dann letztlich in die 2015 in die Agenda 2030 geflossen. Und es gab zwei Ereignisse 2015, die von außen heute noch wirken auf Unternehmen. Das ist einmal diese Agenda 2030 mit der Formulierung von 17 Zielen der nachhaltigen Entwicklung.
Okay.
Ja, man muss unterscheiden zwischen Nachhaltigkeit als Haltung und Zielen nachhaltiger Entwicklung. Gleichzeitig auch 2015 Pariser Klimaabkommen. Klima nur eins von 17 Aspekten, die hier drin sind. Und aber sehr, sehr viel, was an Regulatorik heute auf Unternehmen, auf eure Kunden einprasselt, ist natürlich diese Regulatorik, was das Klimaabkommen angeht.
Ja, ja.
So, Pariser. Das ist das eine, was auf Unternehmen wirkt. Das andere ist halt eben eine zunehmende Wahrnehmung, vor allen Dingen aus dem sozialen Bereich, aus dem zivilen gesellschaftlichen Engagement, beispielsweise der Fridays for Future.
Yeah.
Und wenn man mal das recherchiert, es gibt ungefähr 120 Organisationen heute, die heißen For Future.
Ah, okay.
Ja, also
diese Organisation, diese bekannten
Fridays for Future. Es gibt Scientists for Future, Artists for Future und so.
Okay.
Also es gibt, es ist eine große Bewegung,
ja,
die da ist, so insgesamt weltweit. Also die Wahrnehmung ist auch dadurch gestiegen, dass es viel zivilgesellschaftliches Engagement gab. So. Und das merken Unternehmen natürlich, weil die merken dann ja auch, die probieren ja viel aus, da lebt ja eure Branche von,
ja,
dass viel ausprobiert wird. Dann eben auch mit diesen Argumenten auf diese Zielgruppe hat, eben auch versucht wird, Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen.
Okay.
Und da entsteht es einfach was anderes. Und dann gibt es natürlich noch etwas, und das ist natürlich intrinsische Motivation.
Mhm.
Es soll ja auch Menschen geben,
die das gerne machen, das
ja wollen.
Überzeugt sind.
Ja, davon, ja.
Nicht nur aufgrund von ökonomischen.
Und da gibt es ja fantastische Fallbeispiele, so gerade aus dem Mittelstand, Handwerk, Dienstleister und so weiter, die sich diesem Thema völlig verschreiben.
Mhm.
Also die sagen, alles, was ich bisher gemacht habe, schmeiße ich über den Haufen. Ich bin da wegen Handwerker, was weiß ich, im Bereich Holz oder so, weil hier gerade ein Tisch steht. Und ich mache jetzt nur noch Nachhaltiges. Ich mache nur noch Dinge, die ich auch verantworten kann, zu denen ich auch stehe. Und die es machen, merken, Zielgruppen gibt es dafür immer.
Absolut.
Ja. Und dann haben wir natürlich ein anderes Problem, aber da kommen wir gleich noch zu, das ist das Thema Greenwashing.
Ja, ja, da haben wir definitiv danach nochmal drüber sprechen.
Ja, klar.
Aber lass uns nochmal, bevor wir zu dem Thema Greenwashing kommen, was ja auch viel mit Kommunikation zu tun hat und mit Marketing zu tun hat, mal so ein bisschen in das Thema oder in den Kontext Nachhaltigkeit in Bezug auf Branding mal ein bisschen tiefer einzusteigen, weil der Podcast heißt ja The Walk of Brand.
Ja.
Ja, Marke macht
Umsatz.
Ja. Wie wichtig ist es gerade für Unternehmen, nachhaltige Aspekte in der Kommunikation zu berücksichtigen?
Es gibt dafür, aus meiner Sicht, ich bin ja kein Experte für, ihr seid die Experten für Marken, ich bin es nicht, aber
wir merken uns immer, dass natürlich die Anfrage natürlich nach nachhaltiger Kommunikation
auch. Weil ich ja auch Berater bin. Ich bin ja auch Berater und wenn ich da aus betriebswirtschaftlicher oder strategischer Sicht gefragt werde, als Strategieberater, dann sage ich immer, ein Wort ist zentral. Es gibt ein ganz zentrales Wort, ein Begriff, ohne den geht gar nichts. Und das ist Authentizität.
Mhm.
Das ist eine Marke kann ganz schnell verlieren, kann ganz schnell Schaden nehmen, wenn Dinge behauptet werden, die nicht authentisch sind.
Mhm.
Und die Macht der Öffentlichkeit, der öffentlichen Wahrnehmung, und auch der Kommunikation in sozialen Netzen und so weiter, bis hin mittlerweile zu Klagen gegen Falschaussagen, ist so groß und die wird meiner Einschätzung nach noch mehr steigen. Diese Kritik an nicht authentischen Markenversprechen. Ja? Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, jede Marke funktioniert, auch alte Marken, haben es geschafft, sich umzuorientieren. Also man sieht es ja sehr viel auch gerade in Werbung. Jetzt gerade was so Unternehmen wie Aramco oder diese wirklich sehr, sehr stark auf fossilen Energieträgern basierende
Geschäfte. 5 von 10 Kampagnen
laufen ganz stark
zu dem Thema. Also
die jetzt also auch sagen, wir sind die Vorreiter in der Entwicklung von Wasserstoff, grünem Wasserstoff. Und die Frage ist, wie authentisch ist das? Und wie authentisch kommt das rüber? Und wie authentisch kann ich das erklären und auch belegen?
Ist das auch die größte Herausforderung?
Die allergrößte,
Unternehmen in der Kommunikation.
Definitiv. Die Wirtschaft hat noch nie ein Problem gehabt, wenn es darum geht, neue Technologien zu entwickeln, neue Technologien umzusetzen. Gut, die Deutschen sind etwas verschnarcht, was neue Technologien umsetzt. Marktfähigkeit von Innovationen, Marktanschlussfähigkeit ist nicht so die allerbeste.
Ja.
Aber es war noch nicht, also die Wirtschaft sagt eigentlich, gebt uns klare Rahmenbedingungen. Mhm. Wenn die klar sind, die Rahmenbedingungen, wir machen das schon. Wir kriegen das hin. Wir kriegen auch eine Energiewende hin.
Yeah.
Ja? Wir kriegen auch eine Transformation hin. Auch wenn es viel Geld kostet. Nur sagt uns, was ihr wollt. Und das ist so ein bisschen etwas, wo auch die Regulatorik hinkt, weil sie ist schwerfällig, sie ist kaum anwendbar.
Noch nicht klar genug.
Überhaupt nicht. Also und sie wird leider auch nicht von der Politik so flankiert, dass es wirklich eine echte Unterstützung gibt. Mhm. Und wenn wir dieser Tage hören, dass der völlig unabhängige Expertenbeirat im Ministerium Habeck sagt, Deutschland wird seine Klimaziele verfehlen, ja, und das mit einer grünen Regierung oder mit grünen Regierung, ist das eine Aussage über die Problematik, die Unternehmen haben, wenn es darum geht, wie verlässlich sind politisch gesetzte Rahmenbedingungen und auch Versprechen zu helfen.
Klar, weil gerade, ich glaube, viele Unternehmen möchten gerne können es vielleicht gar nicht, auch von finanziellen Aspekten. Ja. Förderthematik spielt da auch nicht.
Die Förderthematik spielt eine große Rolle, wobei die Lösungen liegen eigentlich näher, als man glaubt. Ich sage immer nur als Stichwort, wenn die Politik es wirklich will, wenn sie es begleitet und dann auch noch ein paar Euro dazu tut, entsteht bei Thyssen gerade aktuell, entsteht ein Hochofen, der emissionsfrei sein wird. Jo? Also das wird mal irgendwann, die machen es. Also Unternehmen sagen ja immer, es ist ein Naturgesetz bei Unternehmen, bei Wirtschaftsunternehmen. Das Naturgesetz ist, wenn hinterher ein Euro in absehbarer Perspektive überbleibt, dann müssen wir das machen.
Dann müssen wir es machen, genau.
So, und dann machen sie es.
Return on Invest sozusagen.
Absolut, ganz genau.
So ist es. Okay, ja. Authentizität hast du gerade angesprochen als ganz, ganz wichtigen Aspekt oder zentralen Aspekt in der Kommunikation, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Wir haben ja auch verschiedene Zielgruppen, die wir ansprechen.
Natürlich.
Auf der einen Seite sind es letztendlich die potenziellen Kunden,
natürlich,
die darauf, aus sind und mit Unternehmen, mit Dienstleistern zu arbeiten, die nachhaltig sind oder sich dem Thema Nachhaltigkeit annehmen. Regulatorik spielt natürlich eine Rolle. Viele Unternehmen, große Unternehmen müssen ja sogar oder sind verpflichtet dazu, sich die Dienstleister entsprechend auszuwählen. Aber der zweite Aspekt oder die zweite Zielgruppe, die Anspruchsgruppe sind ja auch Mitarbeitende.
Absolut.
Wie fühlt es denn da aus? Weil ich glaube, gerade in einem Markt, in dem wir uns heute befinden, es ist ja eher ein Arbeitnehmermarkt als ein Arbeitgebermarkt, ist das ein Aspekt, wo du sagst, das müssen Unternehmen berücksichtigen? Wenn es darum geht, neue Fachkräfte zu gewinnen?
Alle mir bekannten wissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Thema sagen eindeutig ja. Mhm. Auch die Erfahrungen, also jetzt im Nahbild, die Erfahrungen von gerade mittelständischen Unternehmen, mit denen man spricht, aber auch Beratungsunternehmen zum Beispiel, auch ganz wichtig bei denen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, vor allen Dingen habe ich es ganz gerade wieder gehört, berichten tatsächlich, dass sie es merken. Sie merken, dass dieser Anspruch, auch wenn man so Generationenmodelle will, auch dieser neuen Generation Z, die jetzt gefragt ist, dass das deutlich ansteigt. Also es ist wirklich schwierig ist für Unternehmen, Mitarbeiter zu finden, wenn man nicht nachweisen kann, dass man Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt in der Arbeit. Aber du hast vollkommen recht, das sind wichtige Stakeholder. Also es sind eben nicht mehr nur, das wissen wir, im Marketing hat sich auch was geändert in den letzten 50 Jahren, dass eben die Zielgruppe nicht nur die ist, die hinterher was kauft.
Absolut.
Sondern dass es eben auch darum geht, dass es Stakeholder gibt, die erzählen, die über das Unternehmen berichten.
Wohlindikatoren, Markenbotschafter.
Und vor allen Dingen die unfassbare Macht der Social Media. Ja, weil da wird entschieden, was er kauft.
Absolut.
Und da gibt es ganz andere Stakeholder, die da eine Rolle spielen. Influencer und so weiter. Aber auch die Presse, ganz wichtig. Selbst wenn sie schlecht ist, hat sie immer noch viel Macht.
Bad PR is good PR.
Ja, so ist das.
Das ist die Aussage letztendlich auch. Stefan, das Thema Greenwashing hatten wir
gerade schon. Ja, ganz wichtiges Thema.
Um das Thema Kommunikation geht, von Nachhaltigkeit nutzen natürlich viele Unternehmen es heutzutage ja auch aus, gewisse Dinge zu verschleiern oder so darzustellen, dass sie bei den Stakeholdern gut ankommen, aber eigentlich gar nicht so sind, wie sie dargestellt werden.
Ja.
Dementsprechend reden wir nicht von Authentizität, weil es ist nicht authentisch, so zu kommunizieren. Das passiert aber heutzutage sehr, sehr oft.
Ja, das wird sehr kontrovers diskutiert, warum das so ist.
Ja.
Ich beziehe dort eine Position, die auch es eine andere Meinung zu gibt. Also ich sage jetzt, es ist meine Meinung.
Ja.
Das kommt davon, wenn man eine zu strenge Regulierung macht, ohne genau zu sagen, wie man das, was man reguliert, eigentlich messen will. Und dieses Problem haben wir gerade.
Okay.
Ja, so. Also wenn ich jetzt also sage, es gibt Begriffe, die nicht definiert sind.
Mhm.
Es gibt gerade im Bereich Klima oder auch Klimagase, ne? Also was CO2 angeht. Ja. Da gibt es ja, das ist ja eure Aufgabe, da fragt man den Texter, seine Agentur und seinen Texter, wie können wir denn das umschreiben, da soll aber das Wort CO2 drin vorkommen oder das Wort Klima drin vorkommen, ohne dass wir auf die wenigen festgelegten Messmethoden angewiesen sind. So, und da kommt man dann auf einmal auf klimafreundlich. Dann wird es verkauft als klimafreundlich. Ja. Klimafreund.
Weil dieser Begriff nicht definiert ist.
Überhaupt nicht definiert. Gar nicht definiert.
Das sind jetzt die
Dinge, die du jetzt nicht direkt angesprochen hast, weil du fragst ja danach, was ist, wenn ich etwas verspreche, was definitiv nicht ist.
Genau.
So, und das gibt es auch. Also es gibt tatsächlich auch schon Gerichtsurteile mittlerweile, weil das geht mittlerweile, ist das justiziabel, Greenwashing. Übrigens zum Thema Greenwashing, kleiner Funfact am Rande. Der Begriff ist erfunden worden von einem Journalisten in den USA, der über dieses Phänomen berichtet hat, erst in den 1980er Jahren. Wer damals im Hotel war oder in Hotelchen unterwegs war, kennt das. Auf einmal fingen Hotels an, auf den Spiegel im Badezimmer einen Zettel zu kleben. Entscheide bitte selber.
Mit Handtüchern.
Handtuch auf den Boden. Tauschen wir es aus. Ja. Handtuch aufgehängt. Dann tust du was für die Umwelt.
Genau.
Der hat nachgewiesen, dass das alles Quatsch war. Sondern dass sie das nur deswegen getan haben, um Kosten zu sparen. Und das hat er Greenwashing genannt, weil es war das Waschen von Handtüchern. Daher kommt der Begriff Greenwashing.
Okay, jetzt sind wir, aber da würde ich gerne mal drauf einsteigen, auf den Aspekt, weil du sagst, das wird kontrovers diskutiert.
Ja, natürlich.
Okay, jetzt haben die das gemacht, um Geld zu sparen. Jetzt sag ich aber, es ist doch völlig egal, ob die das mit dem Hintergrund gemacht haben, Geld zu sparen.
Ja.
Fakt ist, es wird weniger gewaschen.
Ja. Ja, ja.
Also ist das dann nicht was Tolles?
Es hat einen positiven Effekt. Aber jetzt sagt die ganze Greenwashing-Debatte plus die Regulatorik, die ja mittlerweile falsche Klimaaussagen sogar unter Strafverfolgung stellt, das wird ja jetzt kommen, auch in Deutschland nochmal umgegossen wird, plus die kartellrechtlich, wettbewerbsrechtlich Auseinandersetzungen, die jetzt schon gibt, die sagen, nee, so einfach lassen wir euch da nicht raus. Also ich gebe dir recht, aber jetzt haben wir ein anderes Korsett noch um Entscheidungen und Behauptungen. Und dann ist es so, dass die Regulatorin sagt, nein, auch das wollen wir ganz klipp und klar klären, wann das vorliegt und wann das nicht vorliegt.
Okay.
So, und da haben wir jetzt folgenden Fall. Es gab Katjes.
Ja.
Wurde vor Gericht zitiert. Weil sie haben einen Beutel Katjes angeboten, da stand drauf klimaneutral.
Mhm.
So. Und da hat dann jemand gesagt, es war eine von den Umweltorganisationen, nee, so geht das nicht, das kann nicht klimaneutral sein. Und haben die vor, Oberlandesgericht Düsseldorf war es, glaube ich, die gesagt haben, das gucken wir uns mal genau an.
Yeah.
Und dann konnte Katjes tatsächlich nachweisen, wie sie das belegen, also yeah. wie sie es gerechnet haben unter Anwendung eines international anerkannten Protokolls, das ist das Treibhausgasprotokoll im Zuge von Pariser Klimaabkommen. Und wir konnten dezidiert nachweisen, welche Organisation nach welcher Methode denen das bescheinigt hat. Mhm. Und dann hat das OLG Düsseldorf gesagt, ist okay. Gleichzeitig gab es ein anderes Produkt, was von einem anderen Hersteller angeboten wurde, die es nicht nachweisen konnten und die dürfen es nicht mehr tun. Was sie jetzt tun dürften, wäre immer noch zu sagen, klimafreundlich.
Ja, klar, weil so. Es da nicht definiert ist.
Und so, da sehen wir ein Problem, was wieder in der Semantik liegt. Also wieder in der Frage, was bedeutet das Wort? Und da, glaube ich, werden wir noch lange Zeit hin und her eiern mit einer bösen Konsequenz für Unternehmen und auch für die Dienstleister, die sich mit diesen Begriffen ja beschäftigen wie ihr. Mit der bösen Konsequenz, die heißt Shitstorm. Wenn einmal so ein Shitstorm losgetreten wird in den sozialen Medien, ist es schwierig.
Den und Aufzeit.
Das, ja, das aufzuhalten. Egal, ob ihr das nachweisen könnt oder nicht. Ja. Und deswegen gibt es leider eine Gegenbewegung mittlerweile, die nennt sich Green Hushing.
Okay.
Das Green Hushing ist, wenn Unternehmen etwas Gutes tun, aber sich nicht mehr trauen, darüber zu berichten.
Ah, okay.
Ja, und das ist böse. Das ist ganz, das ist eine, keine gute Entwicklung.
Nö, das ist vor allem schade.
Ja,
es gibt ja schon früher diesen Satz, tue Gutes
und rede drüber.
Das ist ja letztendlich nichts anderes. Also ich bin auch der Meinung, dass halt einfach man nicht immer ins Extremum gehen muss, sondern dass es halt auch für kleine Agenturen, kleine Unternehmen, kleine Institutionen es ausreicht, etwas zu tun
und darüber zu berichten,
weil mit jeder Aussage, die natürlich der Wahrheit entspricht oder entsprechen soll, trage ich ja dazu bei, so eine Art Haltung ja auch irgendwie nach draußen zu kommen.
Darf ich dir ein Beispiel machen?
Bitte.
Ich frage dich, ist es für das Klima besser, einen Verbrenner zu fahren oder ein E-Auto?
Ich glaube, das wird auch sehr kontrovers diskutiert.
Weil die Frage ist, wie willst du es feststellen? Und es gibt jetzt immer die Frage, was betrachte ich konkret? Wenn ich nur betrachte, was wird pro Kilometer an Emissionen ausgestoßen, habe ich möglicherweise ein anderes Ergebnis, als wenn ich die gesamte Wertschöpfungskette mir anschaue.
Wie entsteht
mit die Vorgelagerung und Nachgelagerung,
Akkus etc.
So, und das heißt also, man kann gerade dort, wo es noch keine festgelegten Messregularien gibt. Also, wo ich sage, es geht nur darum zu berichten darüber, kann ich sagen, natürlich fährst du oder jemand anders, weiß nicht, ob du es tust, fahre mit meinem SUV zum Kunden. Der hat Diesel. Und ich kann das begründen. Ich begründe das damit, dass ich folgende Studie gelesen habe, wo die gesamte Wertschöpfungskette genommen wird, mit vor- und nachgelagerten Scopes. Das ist der Begriff. Und die glaube ich, auf die verlasse ich mich und auf die berufe ich mich und sage, ich habe die bessere Ökobilanz.
Ja.
So, wenn du das tust, bist du ja transparent.
Ja, das weiß ich. Es gibt ja gewisse Berichtsstandards.
Pflichten,
Berichtspflichten, Nachhaltigkeitsberichte etc.
Ja.
Unterschiedlicher Couleur.
Natürlich.
Das heißt ja noch lange nicht, dass man nachhaltig oder die Nachhaltigkeit zertifiziert wird.
Ja, also die Zertifizierung ist nach wie vor durch Zertifizierungsstellen natürlich möglich. Also es gibt da natürlich feste Prüfprotokolle und das gibt es ja alles. Da gibt es auch Anbieter, die das machen. Das ist alles okay, aber die machen immer nur einen kleinen Teil. Also die schauen sich zum Beispiel an, wie ist denn zum Beispiel aus mit den Emissionen. Die Emissionen kann ich messen, da gibt es Messmethoden, da gibt es Protokolle zu, alles gut. So, jetzt ist es so, dass wir muss man wissen, wie das funktioniert von der Regulatorik her. Die Regulatorik sagt, zunächst meistens von Europa aus und dann in die einzelnen Staaten rein, sagt, wir müssen uns das irgendwie nachweisen lassen. Und das machen wir durch Gesetze und Verordnungen. Und diese Gesetze und Verordnungen können aber nicht für jedermann gelten. Das wissen wir auch, weil da haben wir ein Riesenproblem, wenn wir bei jedem Unternehmen da reingucken. Das sind zu viele Unternehmen. Das schaffen wir nicht. Aber wir fangen mit den Großen mal an. Das gilt grundsätzlich immer bei Regulatorik, also nicht nur bei der Regulatorik, jetzt, über die wir hier reden, sondern grundsätzlich, dass sie sagen, die Großen sofort, KMU danach und die Kleinen lassen wir mal weg. Das ist so ganz grundsätzlich so, was ich sage. So. Das heißt, die kleine Agentur mit 10 Mitarbeitern wird von einer Regulatorik nicht erfasst. Prima facie, auf den ersten Blick.
Naja.
Und dann müssen wir genau nachdenken. Was müssen die berichten? Die müssen berichten, das kommt jetzt, er fängt gerade an, also die ersten Berichtspflichten fangen mit dem Berichtsjahr 24 an, 25, 26, 27, teilweise durch Wirtschaftsprüfer zu testieren.
Ja.
So. Und die wissen auch nicht, wie sie es machen sollen, aber die müssen sie. So. Wir überlegen jetzt, wie machen wir das denn? Da gibt es viele Gremien auch international, die sich darüber Gedanken machen. So. Und jetzt kommt aber die Agentur, die Werbeagentur mit 10 Mitarbeitern. Und die merkt auf einmal etwas, was jetzt gerade anfängt und von dem man ausgehen muss, dass es ein Trend ist.
Okay.
Die gehen zum Pitch und werden gefragt, wie sieht es aber bei euch mit der Nachhaltigkeit aus? Und dann gibt es nicht die Antwort, wir sind doch gar nicht gemeint.
Genau.
Wir müssen doch gar nicht. Das geht nicht mehr. Das heißt also, irgendwie kommt man dann mit rein. Ja, nein, ja, vor allen Dingen, man kommt zwangsläufig mit rein. Oder das eben gesagt wird, weil die große Aktiengesellschaft, die Kunde bei euch,
die setzt das voraus.
Nein, die muss das nachweisen.
Ja, aber
die
setzt
muss das voraus. Ne? Ja, genau. Die muss nachweisen, dem Wirtschaftsprüfer gegenüber, oder der Wirtschaftsprüfer muss es testieren, wie geht ihr mit den sogenannten vorgelagerten Dienstleistern aus? Wie guckt ihr euch das an? Das wird momentan nur im Rahmen der Corporate Sustainability Directive, wird das nur jetzt auf das Thema Menschenrechte schwerpunktmäßig und so weiter, habt ihr kein Problem mit, ihr schlagt eure Mitarbeiter nicht abends, so, sondern die Faulsten.
Das
sondern
ist eher eine freiwillige
Geschichte. So, aber man muss ja immer auch gucken, wo geht der Trend hin? Und der Trend, gerade was die europäische Regulierung angeht, ist eindeutig, ganz eindeutig. Und was es heute noch nicht gibt, das wird kommen, denn das EU-Parlament ist eher links und eher kritisch gegenüber Wirtschaft eingestellt. Und die denken, da muss das beaufsichtigt werden. Also wird das kommen.
Ja.
Und deswegen ist der dringende Rat an jede Werbeagentur.
Ja, jedes Unternehmen generell. Ne?
Ja, aber auch an jedes nicht berichtspflichtige.
Ja.
Weil viele sagen, was muss ich das denn? 250 Mitarbeiter habe ich doch gar nicht. Komm, geh mir weg mit dem Kram. Ja? Nee, ihr werdet das merken, dass ihr, wenn ihr mit den großen Geschäfte machen wollt, von den Großen gefragt werdet. Nicht vom Gesetzgeber.
Ja, wir merken das schon.
Ja,
wir machen das ja auch.
Ihr macht es schon. Ihr macht es ja. Ihr seid ja Vorreiter.
Genau. Definitiv.
Absolut. Ne?
Thema Vorreiter zu sein, zu kommunizieren auf freiwillige Art und Weise. Jetzt hast du ja, du bist beteiligt an einer Geschichte, an einem Berichtsstandard, der jetzt speziell für Agenturen auf den Markt gebracht wurde, wo es letztendlich darum geht, ich glaube, es heißt ja Green Agency, Berichtsstandard nachhaltiger Marketingagentur.
Ja.
Du bist der externe Auditor,
ja.
Um letztendlich genau dieses Thema Greenwashing irgendwo auch zu vermeiden und mit dem Finger natürlich, mit dem gehobenen Zeigefinger zu stehen, aufzupassen, dass eben Greenwashing nicht passiert. Da wird ja nicht zertifiziert, sondern es ist ja genau das, was du angesprochen hast. Es geht darum, zu kommunizieren, transparent zu kommunizieren.
Ja.
Unabhängig, wie perfekt die Nachhaltigkeitsarbeit in Agenturen aktuell läuft.
Exakt.
Oder wie verstehe ich das?
Genau so ist es. Es geht darum, sich eigentlich im Grunde ist es so etwas wie ein Bekenntnis. Ja, es ist ein Bekenntnis zu etwas. Ich sage, ich mache da mit und berichte. Es gibt so ein paar Leitfragen, also, die man so beantworten muss. Aber wenn alles das stimmt, was ich hier auf diesem Sofa bis jetzt gesagt habe, dann ist es ein Gesamtbild, dass man sagt, was ist Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist eine Wertehaltung. Aus der Wertehaltung heraus entstehen für mich Vorgaben für mein Handeln.
Ja.
So, das hat nichts mit Gesetzen zu tun, nichts mit Vorgaben, nichts mit Zertifikaten. Man kann eine Wertehaltung nicht zertifizieren. So, was man zertifizieren könnte, das wäre, dass man sagt, ich zertifiziere deinen CO2-Ausstoß. Was für einen Sinn soll das bei einer Werbeagentur machen?
Also
könnte ich höchstens sagen, wir setzen uns Ziele. Also eine Agentur setzt sich zusammen mit seinen Mitarbeitern und sagt, wir haben hier einen schönen Katalog, den stellen wir zur Verfügung. Mhm. Wir haben ja einen schönen Katalog von Aspekten. Mhm. Wo stehen wir? Also wo sind wir zum Beispiel bei der ganz einfachen Dinge? Was für Papier kaufen wir eigentlich ein? Hat er schon einen blauen Engel? Oder kaufen wir das, was gerade am billigsten ist?
Ja.
Ja? Haben wir eigentlich Ökostrom, wenn wir selber gestalten können?
Wie viel müssen wir überhaupt ausdrucken?
Wie viel müssen wir oder ausdrucken?
Ist auch einfach
ja? Also nutzen wir Google oder nutzen wir Ecosia? Mhm. Also das ist ja oft nur eine Sache von, man muss mal drauf gestupst werden. Ja, das ist ein bisschen anstupsen.
Und dann kann sich ja jede Agentur in dem Fall ja auch
überlegen.
So, und dann setzt man sich Ziele. Ja, wo macht man mit, wo macht man ja nicht mit?
Dann setzt man sich Ziele, schreibt die auf und schon hat man eine nachhaltige Strategie. Mhm. So, und diese Strategie kann man veröffentlichen.
Ja.
Man muss das nicht veröffentlichen, man kann das veröffentlichen. Hat man irgendein Zertifikat, schreibt man halt rein, wir haben in dem Bereich ein Zertifikat. Mhm. Aber wer es sich besorgt und wer sich das anschaut, der wird sehen, das hat eben alle Aspekte. Das hat die Umweltaspekte, es hat die sozialen Aspekte, also das ist wahrscheinlich ebenfalls mit drin. Ja, und die ökonomischen Aspekte im Sinne einer guten Agenturführung auch. Ja. Das ist ja auch etwas, wo wir eben drüber sprachen, wie attraktiv bin ich als Agentur.
Ja.
Das hat etwas mit Führungsstil zu tun. Das hat was damit zu tun, wie ernst nehme ich Arbeitnehmerrechte? Wie ist es mit Ausgleich von Familie und Arbeit? Da kann man ja ganz viel machen. Man kann sich auch zeigen. Man kann sich auch durch soziale Aktivitäten kann man sich auch zeigen
ja.
in einem Business-Ökosystem und positionieren.
Und du sagst auch ganz klar, wenn man das macht, dann darf man auch kommunizieren darüber.
Man muss.
Soll darüber kommunizieren.
Ja, natürlich. Mhm. Ja, das ist ja diese dritte Regel, die ich eben sagte, was zum Konzept gehört.
Ja.
Rede oder mach du. Wir müssen möglichst viele Menschen überzeugen, dass wir eine Chance haben. Wir haben noch eine Chance.
Ja.
Auch für künftige Generationen die Grundlagen der menschlichen Zivilisation zu retten. Mhm. Wir müssen nicht die Welt retten. Die Welt ist froh, wenn wir weg sind.
Ja.
Sondern wir müssen die Grundlagen der menschlichen Zivilisation retten und die sind extrem bedroht. Und wir müssen ganz viele Menschen mitnehmen, um zu sagen, es gibt ein Konzept.
Ja.
Das Konzept heißt Nachhaltigkeit. Glaubt nicht an Regulatorik. Glaubt nicht an die Politik. Da wird alles nichts passieren. Alles nur Blödsinn. Mhm. Da wird nur abgelehnt. Da wird versucht abzuwiegeln. Ich sage immer, schönste Beispiel, was Menschen mit Regulatorik machen, ist, wie schnell fährt man in einer 120er-Zone? Man fährt 130 wegen der Tachotoleranz. Ja, ja. So, und so wird man auch umgehen mit Nachhaltigkeitszielen, die von einer Regulatorik. Ja. Der versucht, mit Niveau-Limbo, nenne ich das, irgendwie drunter herzukommen unter der Stange.
Jetzt sagen ja viele auch mit Sicherheit, ich weiß jetzt nicht, wie ich da rangehen soll mit den Berichten.
Ja,
und ich kann jetzt auch irgendwie niemanden engagieren, weil vielleicht die finanziellen Mittel fehlen, jetzt irgendwie einen Nachhaltigkeitsbericht großartig zu erstellen. Ich weiß, dass Green Agency das ja sozusagen in einer gewissen Standardisierung anbietet.
Das ist ein Standard.
Man bekommt, wenn man Lust drauf hat, Teil von Green Agency zu werden, eine komplette Formulierungshilfe, Ausfüllhilfe.
Ja, und mehr als das noch, Thomas, viel, viel mehr. Das Besondere daran ist, dass es hinterher auch veröffentlicht wird. Das ist eine Plattform, auf der die Agenturen, die mitmachen, ihre Berichte veröffentlichen, sodass jeder, der sieht, ach guck mal, da vorne ist eine Agentur, die haben da aber auf ihrem Briefkopf, in ihrem Schaufenster, auf ihrer Visitenkarte Green Agency stehen, das gucke ich mir mal an. Mhm. Und dann lädt man das runter und sieht, was die genau damit meinen. Genau. Und das ist das Transparenteste, auch jetzt im Vergleich zwischen Agenturen. Ja, wenn ich eine suche, die das auch lebt, dann kann ich sie finden, indem ich schaue, wer macht bei Green Agency mit. Und das ist eigentlich im Grunde eine fantastische Möglichkeit. Und dann hast du vollkommen recht, es gibt Arbeitshilfen. Es gibt ein sogar ausfüllbares Template, wo ich das reintippe, was ich tue. Und es gibt hinterher auch ein Feedback von uns.
Ja.
Und du hast vollkommen recht, wir überprüfen nichts. Wir überprüfen nur die Vollständigkeit. Wir überprüfen nicht, ob einer wirklich nachhaltig ist. Nee. Wir sagen nur, Berichte, wir veröffentlichen
es. Ja. Genau. Das ist eben genau der Punkt, die Kommunikation, dass es eben transparent berichtet wird und dass halt eben da kein Greenwashing passiert.
Ne? Das kann trotzdem passieren. Aber ich werde mir das natürlich sehr gut überlegen. Ich werde mir als Agentur natürlich sehr gut überlegen, ob ich da was reinschreibe, wo jeder sehen kann, es stimmt nicht.
Ja, klar.
Ja, das werde ich nicht tun.
Ja, weil dann verliere ich ja meine komplette Glaubwürdigkeit.
Bin ich nicht mehr authentisch.
Absolut.
Denn auch als Agentur habe ich einen Markennamen.
Ja, und damit hat man eigentlich ja schon die Regulatorik geschaffen.
Das ist die grundsätzliche Idee, dass man sagt, wartet nicht auf den Gesetzgeber, wenn ihr die Welt retten wollt, tut was, ja, authentisch und transparent.
Perfekt. Stefan, vielen Dank.
Aber gerne doch.
Schön, dass du da warst. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich jedem Gast stelle,
okay,
der hier bei mir Gast, ja, im Podcast ist.
Ja, meine Kontonummer.
Das kommt später. Also. Wein oder Bier?
Bedauerlicherweise beides.
Beides?
Ja, sehr beides.
Also, letzten Gast gab, der hat gesagt, nichts von alles.
Tatsächlich. Nein, bedauerlicherweise schmeckt mir beides hervorragend.
Mhm.
Und zwar bei Wein allerdings nur der rote.
Okay, schwerer,
ohne Wein. Ich bin sogar noch mehr eingeschränkt. Ich mag die Franzosen nicht, es sind die Italiener.
Ah ja, okay.
Mhm.
Interessant. Meer oder Berge?
Definitiv Meer, mhm, aber nicht Strand.
Meer, aber nicht Strand. Erklär das mal.
Ich bin total gerne am Meer. Ich bin jede freie Minute, die ich habe, ja, geht's nach Holland an den Strand. Okay. Lang mit dem Hund am Strand lang spazieren, aber ich würde mich nicht in die Sonne legen.
Ah ja, okay. Was ist dein größtes Vorbild?
Ich habe nicht das eine große Vorbild. Nein, das habe ich nicht. Nein.
Gibt es Vorbilder oder Menschen, die du sehr schätzt?
Ja, definitiv. Das auf jeden Fall. Aber das ist sehr im persönlichen Umfeld. Ich kann das nicht sagen, der Papst so und so oder der Heilige so und so, ja, oder irgendein Politiker, Denker oder sonst irgendwas, weil die alle auch ihre kleinen Macken haben, die ich nicht trage.
Okay.
Ich bewundere sehr Menschen, die mit Sprache umgehen können. Also ich bin ein totaler Fan von den Aphorismen von Mark Twain. Mhm. Nicht von seinen Romanen, aber von seinen Aphorismen. Okay. Also es sind immer so, hier ein bisschen was, da ein bisschen was.
Und daraus baust du dir sozusagen.
Baue ich mir meine Welt
zusammen.
Genau.
Ja, Stefan, vielen Dank, dass du hier warst, dass du mein Gast warst.
Gerne. Sehr gerne.
An euch da draußen, wir haben ja heute viel zum Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Vor allem haben wir auch den Aspekt Nachhaltigkeit in Bezug auf Branding kommuniziert und diskutiert. Und wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr euch natürlich informieren unter der Internetseite www.green.agency. Und alles rund um den Podcast und zum Thema The Walk of Brand, wisst ihr, findet ihr auf unserer Internetseite www.neueform.net. Und ich freue mich, wenn ihr den Channel abonniert, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, viele Grüße, euer Thomas. Ciao.